feiert und dieses Passamahl dann plötzlich ganz anders wird, ganz merkwürdig wird. Jesus spricht komische Worte, hat er noch nie gemacht. Und wenn man dann erlebt, dass Jesus immer weiter auf Konfrontation geht zu denen, die da in Jerusalem sind, und man als Jünger spürt, dass sich da etwas zuspitzt, und am Ende sieht man seinen eigenen Herrn am Kreuz hängen. All diese Dinge in der Woche vorher und dann am Gründonnerstag beim letzten Abendmahl, all diese Dinge haben die Jünger verwirrt, durcheinandergebracht. Manches konnten sie nicht einordnen. Thomas bringt's dann auf den Punkt. Der Ungläubige heißt er seitdem, der Zweifelnde. Aber eigentlich ist Thomas gar nicht zweifelnd. Eigentlich, wenn es heute um das Thema Zweifel geht, dann müsste man eigentlich sagen, Zweifel, was mit Zweifel gemeint ist, ist nicht das, was Thomas erlebt hat. Er ist irritiert, er hat geglaubt, ihm ist der Glaube irgendwie abhanden gekommen, er kann Gott nicht mehr einordnen, das Handeln seines Gottes nicht mehr einordnen, nicht mehr unter die Füße bekommen. Zweifel. Das, was Thomas macht, ist etwas anderes als Zweifel. Er will glauben, er ist mit Jesus gegangen, er ist enttäuscht. Er ist von dem, was er da erlebt hat, enttäuscht. Von Jesus enttäuscht, von Gott enttäuscht, von seinen Mitkollegen enttäuscht, weil das, was sie ihm sagen, er ist auferstanden, wir haben ihn gesehen, kann er es recht nicht glauben, ihr macht euch doch nur was vor, man muss doch real bleiben, man muss doch der Realität verpflichtet bleiben. Wir haben ihn doch gesehen, tot am Kreuz, haben ihn beerdigt. Was wollt ihr eigentlich? Realität und Zweifel und Glauben, das sind Themen, die zusammengehören, die uns manchmal Mühe machen. Was heißt schon Realität? Ich glaube nur das, was ich sehe, alles andere gibt es nicht oder kann ich nicht glauben, ich zweifle dran. Was heißt das, Zweifel? Was ist sinnvoll? Muss man bei der Kirche spätestens vorne an der Garderobe sein Gehirn abgeben oder den Hut tief und fest ziehen, damit es möglichst wenig Verstand gibt? Man muss ja alles glauben, was einem da so gesagt wird. Was heißt das, Glaube und Realität und Zweifel? Kann man Gott nicht hinterfragen? Gibt es denn wirklich nichts, was an Gott ungewöhnlich ist? Zweifel ist auch nicht das, was in der ersten Christenheit passiert ist, das jetzt einzuordnen, was geschehen ist, das mit Gott dem Vater und Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist, wie muss man es denn verstehen? 300 Jahre lang Streit zum Thema Trinität, wie muss man Jesus verstehen, halb Gott und halb Mensch, so wie manche anderen Halbgötter so im griechischen Pantheon, oder ist Jesus ganz Mensch und ganz Gott, also zwei in eins, wie soll man das verstehen? Aber auch das ist nicht Zweifel, dass man sich Rechenschaft ablegt über das, was denn da nun jetzt geschehen ist. Was heißt denn das, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, dass man miteinander darüber nachdenkt und sagt, ja, wie muss ich das denn jetzt einordnen? Auch das ist kein Zweifel. Das ist notwendig in unserem Glauben, dass wir manche Dinge erforschen, nachhaken, fragen. Zweifel ist was anderes. Zweifel ist eine Herzenshaltung, bei der der Glaube fehlt, das Vertrauen fehlt. Zweifel ist mangelndes Vertrauen, dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Zweifel ist etwas, vielleicht auch aus Glauben heraus. Ich weiß, dass es Gott gibt, aber wer weiß, ob er seine Verheißung, die er gegeben hat, erfüllt. Wer weiß, dass er sie mir gegenüber erfüllt. Allen anderen vielleicht, aber mir nicht. Also etwas ist Zweifel. Zweifel ist etwas, wo der Glaube fehlt, wo der Glaube Löcher gekriegt hat oder noch Löcher hat, wo Dinge noch nicht drin sind. Im Griechischen heißt es diakrino. Das heißt eigentlich unterscheiden. Unterscheiden ist wichtig. Kritik, Krisis hängt damit zusammen. Dass man manche Dinge lernt zu unterscheiden. Gott ist nicht der Vater, Gott ist der Sohn, Gott ist der Heilige Geist und Gott ist nicht der Vater. Diese Unterschiede, dass Gott der Vater andere Aufgaben hat als Gott der Sohn. Gott der Vater ist der Schöpfer, der Sohn ist der Erlöser, der Heilige Geist ist der Fürsprecher. Unterscheiden ist wichtig. Aber Diakrino heißt auch Bedenken haben, Bedenken tragen, grübeln. Da geht es in Richtung Zweifel. Der Zweifler, Diakrinomenos, hat Bedenken. Ach, wer weiß, ob das so stimmt? Wer weiß, ob das so richtig ist? Wer weiß, dass, ob das, was da gesagt wird, wirklich, man weiß es ja nicht. Bedenken tragen, grübeln. Das andere Wort im Griechischen für Zweifler heißt Dipsychos, der Zweiselige. Jemand, der zwei Seelen in seiner Brust hat oder in seinem Gehirn oder in seinem Herzen oder wo auch immer man diese Seele hat, ist jemand, der sagt, ich glaube an Gott, aber ich möchte mich Gott anvertrauen, aber ich möchte das eine haben und das andere. Ich möchte gleichzeitig nach rechts gehen, aber links ist auch nicht schlecht. Jemand, der mit zwei Seelen gesegnet ist und dann letztlich keinen Schritt vorankommt, wenn er gleichzeitig nach rechts gehen möchte und nach links geht und dann lieber doch wieder nach rechts geht, weil er in links, aber vielleicht ist links dann doch besser, der zwei Anzüge anziehen möchte, der graue und der schwarze, vielleicht ist der schwarze doch besser oder die grüne Hose, vielleicht ist jemand, der sich letztlich nicht entscheiden kann, Glaube mit so einem Hintergrund kann keine Schritte gehen, kann keinen Schritt vorangehen. Derjenige, der Zweifel ist, der zwei Seelen hat oder der ein Bedenkenträger ist, der immer sagt, ah, wer weiß, ob das hier richtig ist, kommt keinen Schritt voran. Kann keine richtige Entscheidung treffen. 1. Jakobus, also Jakobus 1, die Verse 6 bis 8, da wird ja der Zweifler beschrieben. Da beschreibt Jakobus den Zweifler als jemand, der wie eine Meereswoge von rechts nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Jemand, der immer hin und her wabert, den man nicht recht fassen kann, der sowohl das eine als auch das andere ist. Wie eine Meereswoge hin und her geworfen ist und sich letztlich nicht festmacht. Möchte das eine, kann das andere nicht loslassen. Möchte frei werden von diesem oder jenem, aber kann es dann doch nicht ganz loslassen, weil es ist ja auch schön, aber es macht mich kaputt. Aber eigentlich hin und her geworfen, der Zweifler, der Diebpsychos, derjenige mit den zwei Seelen, das eine und das andere. Zweifel, gelebter Zweifel, Zweifel als Lebenshaltung. Wenn jemand sich entscheidet, mit zwei Seelen das so weiterzuleben, das ist ja eine Entscheidung, dass man zwei Seelen haben möchte und das auslebt, ist jemand, der sich entscheidet, in geistlicher Unsicherheit zu leben. Der sich entscheidet, in geistlicher Unsicherheit zu leben, permanent unentschlossen zu sein und das auch so lebt, der möchte sicherlich die schönen Dinge auf der einen Seite und die schönen Dinge auf der anderen Seite. Aber er bekommt eben auch die negativen Dinge der einen und der anderen Seite mit und das in vollem Maße. Der Diebpsychos. In der Beziehung zu Gott ist das tödlich. An Gott zu glauben und gleichzeitig Zweifel zu haben, ist eigentlich etwas, was unsinnig ist. Zu glauben, dass Gott da ist, und Glaube heißt ja eigentlich, sich ihm anvertrauen und sich gleichzeitig aber ihm nicht anzuvertrauen, geht eigentlich gar nicht. An Gott zu glauben, an seine Existenz zu glauben, dass er diese Welt geschaffen hat und dass er in meinem Leben aber nichts zustande kriegt, ist auch Unsinn. Ich preise Gott, dass er diesen Tag gemacht hat und diese Welt geschaffen hat, aber in meinem Leben glaube ich nicht, dass er nur einen Schritt bewegen kann. Was für ein Unsinn. Glaube und Zweifel gleichzeitig zu leben, das ist eigentlich unmöglich. Sich Gott anzuvertrauen und nicht zu glauben, nicht zu vertrauen, dass er mich beschützt, dass er für mich sorgt, dass er mich permanent verlässt oder verlassen hat, das ist auch unmöglich. Zweifel. Das, was uns in dieser Predigtreihe Veränderung bewegt hat, sind die Predigtexte 4. Mose 11, 12, 13, 14. Also diese Wüstenwanderungssituation, wo es dann in Richtung Einnahme des neuen Landes, also des verheißenen, gelobten Landes gehen soll. Und sich dort in dieser Begebenheit, das haben wir ja in den letzten Predigten immer wieder gelesen, auch die Dinge um Israel herum verdichten. Wenn ihr das zu Hause im Stück mal lest, merkt ihr, dass dort diese Kapitel das sehr verdichtet haben, was mit Israel ist. Und es wird einem deutlich, dass Israel eine typische zweifelnde Situation ist. Sie möchten gerne ins gelobte Land. Sie haben Mose, sie haben Gott Vorwürfe gemacht, wir wollen hier aus Ägypten raus, wir wollen die Erlösung. Aber während der ganzen Wüstenwanderung sind permanent Situationen, wo sie immer wieder sagen, wir wollen aber wieder zurück. Sie wollen raus aus Ägypten, aber wieder zurück. Sie wollen das gelobte Land, aber vielleicht wäre Ägypten doch besser. Wir sehnen uns nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Die typische Beschreibung eines Zweiflers, dass er das eine will und das massiv vor Gott auf vertritt und auf der anderen Seite aber sagt, aber die Fleischtöpfe Ägyptens, das, was wir da erlebt haben, eigentlich war das auch nicht schlecht, wir möchten doch lieber wieder zurück. Eine Situation des Zweifelns par excellence. Vielleicht aus Angst, vielleicht aus Sorge. Vielleicht aus Misstrauen Mose oder Gott gegenüber. Aber sie schaffen es nicht, die Dinge loszulassen. Ein Zweifler ist sicherlich jemand, der das, was er eigentlich loslassen möchte, nicht loslassen kann oder möchte. Ich möchte es eigentlich, aber ich will es nicht. Ich will es eigentlich, aber ich kann es nicht. Ganz merkwürdige Situation. Die Folge ist, dass bei jedem Schritt, der Israel begegnet, bei jeder zu überwindenden Schwierigkeit dann wieder zurückgezuckt wird. Wenn ich nicht vertraue, ich vertraue mich einem Gott an und er holt mich raus, aber ich nicht vertraue, dass er dem nächsten Schritt auch eine Lösung entgegenbringen kann, wird jeder Schritt, den ich gehen muss, zum Problem. Bei jeder Schwierigkeit zuckt Israel zurück. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Wahrheit, eine ganz wichtige Erkenntnis, die man gewinnen muss. Selbst an der Hand Gottes auf dem Weg der Erlösung begegnen mir Schwierigkeiten. Das Leben ist so. Selbst an der Hand des lebendigen Gottes und die Wolkensäule und die Feuersäule, all das war ja gegenwärtig, selbst an der Hand des erlösenden Gottes begegnen mir Schwierigkeiten. Das ist aus der Heilsgeschichte mit Israel eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und das gilt für uns ganz genauso. An der Hand unseres Herrn Jesus Christus heißt es nicht, dass wir keine Schwierigkeiten haben. Glaube und Zweifeln. Ich glaube nur das, was ich sehe. Glaube nur das, was ich sehe. Wenn man auf dem Weg aus Ägypten heraus ist, in das gelobte Land, was muss man da für Schritte tun? Der erste Schritt ist ein Weg, ein Schritt in die Wüste. Und wenn man dann in diesem Moment sagt, ich glaube nur das, was ich sehe den Schritt, den ich jetzt gehe und vielleicht den nächsten Schritt, ich sehe dann immer einen Schritt in der Wüste, nicht das gelobte Land. Wenn ich aber das verinnerlicht habe zu sagen, ich glaube nur das, was ich sehe, werde ich immer nur den Schritt in der Wüste sehen. Und es wird Zweifel mein ganzes Leben herrschen. Bis zu dem Moment, wo ich vor dem verheißenen Land stehe. Das heißt, ich glaube nur, das, was ich sehe, etwas, was uns eigentlich sehr prägt. Gott ist unsichtbar, man kann ihn nicht sehen, nicht anfassen, nicht. Also all das, das prägt uns ja, natürlich. Ich glaube nur, das, was ich sehe, alles andere bezweifle ich. Auf dem Weg zur Erlösung wird man dann immer nur die Schritte in der Wüste sehen, natürlich. Wehe, wenn das dann deinen Glauben prägt. Was heißt die Schritte in der Wüste? Man sieht, der erste Schritt ist, es gibt einen Konflikt mit Pharao. Mose geht hin und sagt, wir wollen raus, und Pharao senkt seinen Daumen. Der erste Schritt der Erlösung ist eigentlich permanent Konflikt, Konflikt mit Pharao. Und dann gibt es Frösche und rotes Wasser und was da alles so kommt. Permanent Konflikte. Wenn man sagt, ich glaube nur das, was ich sehe, Gott führt mich den Weg zur Erlösung. Konflikt, kein erlösendes Land, kein verheißenes Land, nur Ärger, von morgens bis abends. Entweder man entscheidet sich daran, irre zu werden, oder man sagt, wahrscheinlich ist das der Weg Gottes zur Erlösung. Und das ist eine Entscheidung. Oder man sagt, ich glaube nur das, was ich sehe, und man sieht nur den Konflikt mit Pharao. Oder man steht vor dem Wasser und Mose sagt, da müssen wir irgendwie geht es hier weiter, ich weiß auch nicht wie. Ich glaube nur das, was ich sehe. Das heißt, ich sehe auch an der Stelle nur den Konflikt. Und in der Wüste Sinai sieht man dann wieder nur die Wüste. Israel hat das offensichtlich so gelebt. Und von Schritt zu Schritt, Konflikt und Wasser und Feinde und Wüste und Mose bleibt 40 Tage oben auf dem Berg und all diese Dinge, wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken, Mose schlägt an Stein, all diese Dinge haben nicht nur das Vertrauen an Gott bestärkt, sondern auch für einige massive Zweifel hervorgerufen, weil sie immer wieder gesagt haben, ich glaube nur das, was ich sehe. Ich sehe permanent Ärger, Konflikte, Wüste, Schwierigkeiten, Wasser, Probleme, wo ich hingehe. Ich glaube nicht, dass Gott in der Lage ist, mein Leben zu regeln. Ich glaube nicht, dass es überhaupt ein verheißenes Land gibt. Denn wir sind am laufenden Band nur in der Wüste. Wenn das meinen Glauben prägt, ist das fatal. Und ich denke, das geht uns an manchen Stellen ganz genauso. Interessanterweise, der Weg der Erlösung heißt ja nicht, dass Gott diese Wüste in Luft sich auflösen lässt. Der Weg Gottes führt mitten in die Wüste hinein. Manchmal denken wir, an der Hand Gottes müssten sich alle Wüsten oder was weiß ich was irgendwie in Luft auflösen. Nein, das ist nicht der Fall. Der Weg der Erlösung führt mitten in die Wüste hinein, obwohl das nicht das Ziel ist. Aber wenn ich sage, ich glaube nur das, was ich sehe, da wo ich im Moment stehe, das prägt meinen Glauben und das geht ein paar Jahre oder ein paar hundert Meter oder ein paar Kilometer so, dann hat mich das geprägt. Und dann ist dieser Zweifel da. Wer weiß, ob es überhaupt dieses gelobte Land gibt. Ich sehe nur Wüste. Ich sehe nur Konflikte. Mit Pharao hat es am laufenden Band nur Probleme gegeben. Es ist müßig, darüber zu philosophieren, ob Gott diese Anfechtung schickt oder ob er sie nicht schickt. Das, was in unserem Leben uns begegnet, ob Gott diese Anfechtung schafft oder ob er sie nicht schafft, so wie bei Hiob. Hiob sieht ja nichts von dem, was da im Himmel geschieht. Aber bei den Israeliten ist uns deutlich, allein von der Topographie hier, zwischen Israel oder zwischen dem verheißenen Land Kanaan und dem Land Ägypten liegt nun mal die Wüste Sinai. Das ist so. Und Gott benutzt das, um Israel zu erproben. Er nimmt die Wüste nicht weg. Er lässt den Sinai nicht zusammenfalten. Er führt Israel mitten hinein und mitten hindurch. So geht er auch mit dir um. Er nimmt nicht alle deine Probleme weg. Aber mal Hand aufs Herz, sind die Probleme unser eigentliches Problem? Ist es nicht vielmehr so, dass die Probleme, die uns begegnen, also Pharao und das Wasser und was auch immer da uns so begegnet im Leben, macht vielleicht 10% unserer Probleme aus. Die anderen 90% ist die Art und Weise, wie wir darauf reagieren. Das eigentliche Problem für Mose war nicht Pharao, war nicht das Wasser, war nicht Manna vom Himmel. Dafür hat Gott alle gesorgt. Aber die Problematik, die eigentliche für Mose, war die Reaktion des Zweifels des Volkes. Wahrscheinlich gibt es gar kein gelobtes Land. Wahrscheinlich hat uns Gott hier reingeführt, um uns zu vernichten. Und du bist sein Handlanger. All diese Dinge, 10% sind vielleicht von den Problemen in unserem Leben tatsächlich die Probleme, die uns entgegenkommen. 90% ist die Art und Weise, wie wir darauf reagieren. Das Problem des Glaubens, ich glaube nur das, was ich sehe. Und wenn ich dann auf dem Weg ins gelobte Land sehe, werde ich zwischenzeitlich nur diese Wüste wahrnehmen. Wehe, wenn mich das prägt. Wehe, wenn mein Glaube von dem geprägt wird, was ich jetzt schon sehe. Gott ist gnädig. Gott ist gnädig, das wird in diesen ganzen Kapiteln deutlich. Immer wenn sie maulen, dann gibt er ihnen das, was sie brauchen. Vom Wasser übers Manna teilt das Meer, all diese Dinge werden gegeben. Die Amalekiter kommen, wollen die Ägypter, wollen die Israeliten vernichten und Gott hilft. All das, Gott ist gnädig, er lässt sich erbitten. Mose kann bitten, um was er will im Namen des Volkes. Gott schenkt es ihm. In dem Moment, wo sie vor dem verheißenen Land oder in Reichweite des verheißenen Landes stehen, entsteht eine ganz interessante Situation. In meinen Augen scheint Gott auf das, wie wir als Menschen gestrickt sind, einzugehen. Gott sagt, jetzt geschieht etwas Neues. Das verheißene Land liegt vor ihnen. Wenn sie nur an das glauben können, was sie sehen, dann ist es vielleicht sinnvoll, mal 12 Kundschafter hinzuschicken und sie das Land sehen zu lassen. Vielleicht entsteht ja dann Glaube, dass sie sehen, dass das Land wirklich da ist, dass das Wort Gottes stimmt, dass meine Verheißungen richtig sind. Ich lasse doch mal 12 Kundschafter ins Land. Ich lese mit uns diesen Text. Jahwe sprach zu Mose: Sende Kundschafter nach Kanaan, sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Such dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Alle, die er ausgewählt hatte, gehörten zu den führenden Männern ihrer Stämme. Es ist interessant, wie betont das hier steht, zu den führenden Männern der Stämme Israels. Ich möchte, dass sie Männer auswählen, zu denen sie Vertrauen haben, die angesehen sind, die Besten, die Führer ihres Volkes sind. Und denen möchte ich das gelobte Land schon mal zeigen. Dauert noch ein bisschen, aber die sollen es schon mal sehen. Denn der Mensch glaubt nur das, was er sieht. Also, ich zeige ihnen das gelobte Land. Und es ist interessant, was an der Stelle geschieht. Sie sehen tatsächlich das gelobte Land und sie bestätigen die Verheißungen Gottes. Das gelobte Land existiert wirklich. Und es ist ein fruchtbares Land. Sie schneiden ja ein paar Früchte ab und bringen die mit. Das sind große Trauben und so weiter und so weiter. Sie bestätigen das, was Gott verheißen hat. Mittlerweile ist aber auf dem Weg im Herzen der Israeliten aus dem anfangenden Zweifel eine zweifelnde, eine verzweifelte Haltung geworden. Zweifel frisst sich immer tiefer in deine Seele ein. Und das kann man, ja, wunderschön kann man jetzt eigentlich nicht sagen, das kann man sehr, sehr genau bei den Israeliten feststellen. Die Leute kommen mit der Bewahrheitung der Verheißung Gottes zurück. bringen die Trauben und Früchte dieses fruchtbaren Landes, Milch und Honig. Sie kommen aus der Wüste, sie hätten jetzt eigentlich ein Freudenfest starten können. Und was geschieht? Sie wollen Mose steinigen. Weil die Leute jetzt auch sehen, ja, die Verheißung Gottes stimmt, aber da wohnen Leute drin. Das heißt, da haben wir wieder einen Weg, wo wir nicht wissen, wie es geht. Und wahrscheinlich wird uns Gott jetzt endgültig verlassen. Ist doch verrückt. Wir wollen jetzt wieder zurück nach Ägypten. Das ist doch verrückt. Die Bibel schreibt in diesem Kapitel, dass das Volk die ganze Nacht sitzt und weint. Sie bringen die Beweise der Früchte, der Fruchtbarkeit dieses Landes mit. Und das Volk setzt sich hin und weint die ganze Nacht. Und am nächsten Tag wollen sie Mose und Aaron und wie sie alle heißen, da steinigen. Woher kommt das? Weil wieder ein Schritt da ist. Ich glaube nur das, was ich sehe. Ja, ich sehe das verheißene Land, aber ich sehe auch die Leute, die da drin wohnen. Es sind 7 Völker. Es ist Jericho, eine alte, große, befestigte Festungsstadt. Wie sollen wir das einnehmen? Und das Wort, was dann steht, das hat man alles nicht ausgedruckt, ihr kennt das ja. Wir können dieses Land nicht einnehmen. Das ist ja richtig. Zweifel hat immer mit Realität zu tun. Wir können dieses Land nicht einnehmen. Ja, das ist richtig. Aber man hätte auch sagen können, wir als Volk Israel, als Volk Gottes, haben auch keins der 10 Plagen hingekriegt. Wir als Volk Israel waren auch nicht in der Lage, das Wasser zu teilen. Wir als Volk Israel waren nicht in der Lage, Manna regnen zu lassen, aus dem Stein Trinkwasser werden zu lassen und all diese Dinge. Wer kann schon damit rechnen, dass man 7 Tage lang trötend um Jericho herumwandern muss? Das ist ja eine, was hat das mit Realität zu tun? Wie kann dann eine Stadt eingenommen werden? Das ist ja völliger Blödsinn. Wer kann schon damit rechnen, dass Gott auf solche Ideen kommt? Aber wer hätte auf die Idee kommen können, dass Gott einfach das Wasser teilt? Wie sollen wir durch den Jordan ziehen? Er hat das Wasser dort nochmal geteilt. Zweifel nimmt zwar wahr, dass das, was Gott bisher getan hat, immer richtig war, aber sieht die nächste Problematik und traut Gott dann nicht zu, diesen Schritt auch noch zu gehen. Zweifel. Ja, das stimmt, du hast uns durch die Wüste geführt, aber du bist ein Gott der Wüste. Du weißt nicht, wie man im fruchtbaren Land. Man wird irre, wenn man solche Verse liest. Du bist ein Gott der Wüste. Du weißt, wie man mit Hitze und Wassernot und all sowas umgeht. Aber jetzt ist fruchtbares Land da. Hast du als Gott eigentlich keine Ahnung? Was für Argumente? Er hat sie ja aus Ägypten geführt, fruchtbares Land. Was für irre Ideen entstehen, wenn Zweifel zur Verzweiflung wird? Erstens, es nimmt das Denken, zweitens das ganze Gefühl in Beschlag. Sie sitzen eine Nacht lang und weinen. Oh, was sind wir für ein armes Volk, wir stehen jetzt vor dem gelobten Land. Was ist das für ein Geweine? Wenn aus Zweifel Verzweiflung wird, wenn es wirklich anfängt, mein Denken und mein Fühlen zu beherrschen, mein Denken, was ist denn das für eine Lösung, wenn man in dieser Situation den Mose steinigt? Ist das eine Lösung? Das ist irre. Was ist das für eine Lösung, zurück nach Ägypten zu wollen? Wird Gott wohl Manna schenken für einen Weg des Ungehorsams? Manna und Wasser aus dem Stein? Wird Gott das segnen, einen Weg des Unsegens? Was werden die Ägypter sagen? das Eliteheer, das heißt das Reiterheer mit den eisernen Wagen, ist kaputt, ist vernichtet. Die Israeliten sind schuld. Was werden die Ägypter sagen? Schön, dass ihr da seid. Habt ihr den Weg wieder zu, war ein bisschen heiß in der Wüste. Kommt, lasst uns feiern, dass ihr diesen Rückweg wenigstens gefunden habt. Was erwartet man, wenn man solche Lösungsvorschläge macht? Wir wollen zurück nach Ägypten. Werden die Israeliten wieder da anfangen, normale Sklaven zu sein, wo sie damals aufgehört haben? Werden die Ägypten ein Freudenfest machen? Endlich wieder seid ihr da. Schön, dass es euch wieder gibt. War einsam die ganze Zeit. Wenn Verzweiflung, wenn Zweifel regiert, dann wird das Denken irre. Und das Fühlen auch. Unberechenbar. Gefährlich für Mose. Zweifel hat die Oberhand gewonnen. Sie sehen das gelobte Land und lassen den Zweifel herrschen. Panik, Angst breitet sich aus. Steinigung des Mose. Zweifel sieht die Hindernisse und Hindernisse wird es in meinem Leben immer geben. Zweifel haben eigentlich immer genügend Nahrung. Das heißt, ich muss mich gegen den Zweifel entscheiden. Deswegen in der Bibel auch häufig die Erinnerung, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also schau nicht auf die Dinge, die du noch nicht gelöst hast, auf die ungelösten Wegstrecken, sondern schau auf das, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Und lass dir von anderen erzählen, was er in ihrem Leben getan hat, aber blicke nicht auf die ungelösten Dinge der Zukunft. Lass dich nicht bestimmen von dem, was du noch nicht weißt, wie Gott das löst. Wer wäre auf die Idee gekommen, 7-mal um Jericho herumzuwandern und dabei das Schofarhorn zu blasen? Und Gott lässt die Mauern einfallen. Es sind Lösungen, die nur alleine Gott tun kann. Zum Schluss. Richte ihn, 4. Mose 14, 28. Richte ihnen meine Antwort aus. Ich, der Herr, schwöre euch, was ihr gesagt habt, lasse ich in Erfüllung gehen, so gewiss ich lebe. In dieser Wüste sollt ihr sterben, alle wehrfähigen Männer von 20 Jahren an aufwärts. Das ist die Strafe dafür, dass ihr euch gegen mich aufgelehnt habt. Eure kleinen Kinder dagegen, von denen ihr gesagt habt, sie werden den Feinden in die Hände fallen, die werde ich in das Land hineinbringen, das ihr verschmäht habt, genau sie werden das in Besitz nehmen. Ihr aber werdet in der Wüste sterben. Euch geschehe nach eurem Glauben, heißt das. Ihr habt gesagt, ihr werdet in der Wüste sterben. Okay, ihr werdet in der Wüste sterben. Ihr habt gesagt, ihr werdet nicht in das gelobte Land kommen. Okay, ihr werdet nicht in das gelobte Land kommen. Euch geschehe nach eurem Glauben. Ihr habt gesagt, eure Kinder werden Beute werden. Nein, eure Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie werden Beute werden, sie werden kaputt gemacht werden, die werde ich, die Schwächsten, die werde ich ins gelobte Land führen, denn ich will, dass euer Volk ins verheißene Land kommt. Es ist interessant, es ist ein geistliches Prinzip, dir geschehe nach deinem Glauben. Also, was ist in deinem Herzen? Zweifel, dass Gott den nächsten Schritt aber garantiert dir nicht erfüllen wird und dir nicht helfen wird? Oder ist in deinem Herzen, dass du sagst, Gott hat mir gestern und vorgestern geholfen, bis hierher hat er mich gebracht und er wird mich auch wieder den nächsten Schritt bringen? Ich vertraue ihm. Er hat die Welt geschaffen. Er hat auch mein Leben in seiner Hand. Jesus nimmt das im Neuen Testament ja auf, Matthäus 9, 27 und 30 bis 30. Jesus folgten zwei Blinde, die schrien, ach du Sohn Davids, erbarme dich unser. Jesus sprach zu ihnen, glaubt ihr denn, dass ich das tun kann? Da sprachen sie, ja, Herr. Da berührte er ihre Augen und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Da wurden ihre Augen geöffnet. Ein Prinzip, ein geistliches Prinzip im Alten und Neuen Testament. Euch geschehe nach eurem Glauben. Deswegen ist der Zweifel auch so tödlich für geistliches Leben. Zweifel heißt nicht, dass man wie Thomas Fragen hat. Herr, ich verstehe dich nicht. Erkläre mir deinen Weg. Zweifel heißt nicht, dass man über manchen Fragen des Gottesbildes, der Trinität nachdenken kann, auch streiten kann. Zweifel heißt nicht, dass man sein Gehirn an der Garderobe abgeben muss. Zweifel heißt, dass ich mich dafür entscheide, permanent zweigleisig zu denken und zu glauben. Ich will mit Gott gehen, aber vielleicht auch nicht. Ich vertraue ihm mein Leben an, aber das nicht. Das macht geistlich mich tot. Das schafft eine Wüstensituation für geistliches Leben. Das lässt mich wieder zurück in die Wüste gehen. Wie Gott dich führt und auf welche Ideen er in deinem Leben kommt, ob er dich auch um Jericho an sieben Tagen siebenmal herumlaufen lässt oder was, nicht? Das ist ja seine Sache, das wissen wir nicht. Aber ihm zu vertrauen, dass er auch für die nächste Problematik seine Lösung hat, bis ich dann mal im gelobten Land bin. Das ist Glaube. Lasst uns miteinander beten und Gott die Ehre geben und ihm vertrauen, dass er den nächsten Schritt führen kann und uns helfen kann. Wer betet?